Herzlich willkommen beim Pflegedigital-Podcast, dem Podcast für Digitalisierung in der Pflege. Ich habe heute Martin Hölscher vom Mikrofon. Er war zum einen schon mal hier im Podcast vor ziemlich genau einem Jahr bei den Benedikt Beuern Zukunftsgesprächen. Und er ist Leiter für den Ankauf von Gesundheitsimmobilien bei der Aachener Grundvermögen, ist also Investor, kann uns heute einiges zum Investitionsklima bei den deutschen Pflegeimmobilien erzählen. Aber noch ganz viel mehr, weil Martin, du bist da ja sehr engagiert dabei in der Branche.
Es ist viel passiert in dem letzten Jahr seit unserem Podcast in Benedikt Beuern. Für uns natürlich jetzt noch ganz frisch. Wir sind auf der Expo Living and Care zum Investor des Jahres gewählt worden. Das hat uns sehr gefreut. Die Konkurrenz hatte es in sich mit Carestone und Patricia und man stellt sich dort ja vor mit so einem kleinen Film, 90-Sekunden-Film, den man vorher dreht. Und die anderen Beiträge waren auch sehr professionell. Wir waren eigentlich guten Mutes hingefahren. Und als wir dann auf der Leinwand auch die Beiträge von Patricia und Carestone gesehen haben, haben wir gedacht, oh, kann noch knapp werden. Aber dann haben wir uns doch recht deutlich mit 42% der abgegebenen Stimmen durchgesetzt. Und ja, die Freude war umso größer.
Ja, also Glückwunsch dazu. Ich weiß ja, dass ihr da auch viel Arbeit in euer Portfolio steckt. Du warst dann entsprechend logischerweise auch auf der Expo Living and Care. Ich war dieses Jahr nicht dabei, aber vielleicht kannst du mal eine kurze Einschätzung des Stimmungsbildes geben. Also irgendwie daran kann man ja ganz gut abschätzen, wie die Leute so, also wie hoch die Mundwinkel sind bei der Veranstaltung, wie es auch generell in der Branche gerade läuft.
Also die Veranstaltung war, glaube ich, so gut besucht wie noch nie. Banken, Investoren, große Betreiberketten, Verbände, Industrie, die sich da wirklich die Tür in die Hand geben und das Gespräch miteinander suchen, aber auch die Vorträge selbst waren gut besucht, aber es findet halt auch immer ganz viel in der Lounge und in der Lobby statt an Gesprächen. Bei mir geht das immer so 6-8 Wochen vor der Veranstaltung los, dass die Terminanfragen kommen und man dann aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr durchtaktet, sodass man auch nochmal den ein oder anderen Vortrag hören kann. Es haben ja auch große Deals stattgefunden, hing natürlich schwerpunktmäßig mit dem Abverkauf bei der Deutschen Wohnen zusammen, ne, die zunächst mal dieses Portfolio Katharinenhof an ein britisches Investmenthaus, hinter dem aber letztlich Kapital aus Hongkong steht, veräußert haben und dann halt jetzt in Q1 auch nochmal das Portfolio von Pflegen und Wohnen Hamburg, was die Stadt Hamburg für über 300 Millionen zurückgekauft hat. Das waren natürlich die großen Schwungräder, sagen wir mal so. Aber es passieren auch Investitionen links und rechts davon, sowohl Bestand in der Regel stationärer Altenpflege, als auch Neubau, dann oft Senior Living. Ein weiterer großer Deal, der vonstatten gegangen ist und den man wirklich auch unbedingt erwähnen muss. Der Schönes Leben Gruppe ist es gelungen, ihre Immobilie in Erftstadt für über 80 Millionen an einen Fonds zu veräußern, der auch neu ist. M&G hatte ich vorher noch nie gehört. Wir hatten uns das natürlich auch angeschaut. Wir waren mehrfach da, sind eingeladen worden. Wir finden das Konzept toll, was Kipsloh Arne da umsetzt. Die Einrichtung ist jetzt auch schon zu über 90% belegt. Ich wohne ja in Köln, unweit von Erftstadt. Also ich gefühlt über 6 Monate war jeden Samstag eine große Anzeige von denen hier im Stadtanzeiger. Aber es hat sich gelohnt. Ich war da, als es zu 30-40% belegt war. Ich war jetzt vor einem Monat nochmal da, wo es zu 90% belegt ist. Es fühlt sich auch wirklich gut an. Es fühlt sich nach Lebensqualität an. Und es hat mich für den Kipp sehr gefreut. Und das zeigt doch auch, dass die Investoren da sind, die auch in dieses Segment investieren. Ja, wir selbst hätten in Erftstadt nicht 80 Millionen gelegt. Das fanden wir jetzt in Relation zu der Größe der Stadt. Und es ist nicht in Erftstadt zentral. Es ist in einem kleinen Vorort Konradsheim. Dort so viel zu investieren, passte von uns von der Relation nicht, aber insgesamt zeigt es die Tendenz im Markt. Es besteht wieder der Mut, es besteht wieder der Interesse, in dieser Immobilienklasse zu investieren. Auch die Projekt, also lange haben hat sich ja letztlich das Angebot nicht mit der Nachfrage gedeckt, was die Preise, was die geforderten Renditen betrifft, das findet sich wieder. Und von daher bin ich auch zuversichtlich für Q3 und Q4. Wir selber haben drei Dinge im Ankauf, wo ich davon ausgehe, dass wir jetzt in Q3 die Kaufverträge machen. Und das höre ich eigentlich auch links und rechts bei den Kollegen.
Ja, wie ist denn das Thema? Also was wird gerade angekauft? Ist das wirklich fast ausschließlich Senior Living oder gut, Katharinenhof und Co. ist ja logischerweise jetzt nicht reines Senior Living, Pflegen und Wohnen Hamburg auch kein Senior Living, sondern eher eben noch klassisch stationär, wobei das da natürlich auch einen anderen Hintergrund als die reine Rendite hatte in Hamburg, vermute ich mal. Aber wenn ihr jetzt euch Objekte anschaut oder deine Investorenkollegen, was sind das für Projekte? Ist das Senior Living ausschließlich oder ist auch mal was Stationäres noch dabei?
Also ich gehe jetzt gerade nochmal zurück nach Hamburg. Nach dem Drama um den Hamburger Hafen, wo der Eintritt von chinesischen Investoren verhindert werden sollte, war das natürlich, glaube ich, ganz stark eine Intention der Bürgerschaft in Hamburg, einen Eintritt chinesischer Investoren jetzt durch die Hintertür in ihre eigenen Seniorenimmobilien abzuwehren und von daher dann auch der Rückkauf. Ja, bei der stationären Pflege, klar, die beiden großen Deals, das waren Bestandsimmobilien, dadurch ist kein neuer Platz entstanden. Das waren bestehende alten Pflegeheime. Wir haben ja die Situation, dass Carestone und vor allen Dingen Correos nach wie vor sehr viel auch stationäre Altenhilfe neu baut. Da finden sich nicht zwingend institutionelle Investoren, das geht ja, die haben ja ihre eigene Vertriebsfirma auch gegründet, das findet viel statt zu Einzelinvestoren. Die Institutionellen sind sehr zurückhaltend bei der Investition in neue stationäre Pflegeheimstandorte, weil halt die Rahmenbedingungen dafür nach wie vor von der Politik nicht so geklärt sind, dass man das Zutrauen haben kann, dafür dann auch ausreichend Personal zu finden. So ist es zumindest bei uns. Wenn einer unserer Bestandsbetreiber einen Ersatzneubau macht oder so, das gucken wir uns an und begleiten es. Wenn wir von seiner Personalakquise überzeugt sind und ihm zutrauen, auch in 5, in 10, in 15 Jahren, wenn erst der große Renteneintritt der Babyboomer erfolgt, dann auch nach wie vor genug Personal zu haben. Aber im Prinzip müsste von der Politik mehr als das PBEM kommen, ein stärkeres Signal, dass man sich auch mit geringeren Fachkraftquoten zufrieden gibt.
Ja, in manchen Bundesländern ist das ja, glaube ich, sogar schon so. Ich hatte ja vernommen aus Sachsen zum Beispiel, da hat man ja diese starre Fachkraftquote in der Theorie aufgelöst. Wie sie es in der Praxis niederschlägt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
Einzelne Bundesländer beginnen damit zu lockern, aber damit natürlich das ein Zutrauen dann auch bei Investoren, die auf 10, 15, 20 Jahre investieren, findet, muss sich das dann natürlich auch nochmal in Gesetzgebung niederschlagen und auch in einer ganz klaren Aussage der Politik. Diese Rahmenbedingungen gelten dann auch wirklich für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Dann werden da auch wieder Investitionen folgen. Senior Living, wir haben gerade über schönes Leben gesprochen, ist ja ein klassisches Senior Living Produkt im 4-5-Sterne-Segment. Da haben natürlich durch die Investitionszurückhaltung einige Projekte auf Halde gelegen, die jetzt erst mit Volldampf wieder im letzten Jahr begonnen worden sind zu realisieren. Insofern fehlt da auch noch ein Stück Produktangebot. Das kommt jetzt sukzessive nach. Unser Fokus ist eindeutig darauf gerichtet, auch der Fokus vieler anderer. Hemsche hat sich ja mehr oder weniger komplett aus der Altenhilfe zurückgezogen und investiert jetzt in soziale Infrastruktur. Auch nicht verkehrt, auch interessant, weil da natürlich die Mieter in der Regel Kommunen sind oder Bundesländer. Das heißt, du hast irgendwie mehr oder weniger 0% Mietausfallwagnis. Beschäftigen wir uns also mit dem Gedanken, einen Infrastrukturfonds aufzulegen, beschäftigen wir uns auch schon länger bei der Aachener.
Mich würde mal interessieren, wenn du so ein Projekt dir anschaust, also ihr als Fonds, was hat denn so ein Gesundheitsimmobilienfonds eigentlich für einen Renditeanspruch? Also ich sag mal jetzt, ich kenne es nur aus dem klassischen Venture Capital, ne, also wo dann eben Geld in Startups gesteckt wird, dann sagt man, okay, nach 10 Jahren möchte man Verdreifachung, Verfünffachung zum Beispiel, idealerweise noch mehr. Klar, wenn man da einen richtigen Ausreißer nach oben hat, aber ich sag mal, das sind ja 20-30% annualisierte Rendite. Das ist ja vermutlich im Gesundheitsimmobilienmarkt jetzt nicht die Anspruchshaltung, oder?
Nein, ist es nicht. Aber unsere Anleger, die ja in der Regel für Pensionskassen, also auch für die Rentenversorgung oder Pensionsansprüche ihrer Mitglieder Geld anlegen, die erwarten im Moment auch zwischen 4 und 5%. Ja, also so, da müssen wir irgendwie landen. Und dann kommt es darauf an, wie geschickt die Projekte auch finanztechnisch konfiguriert werden. Also A, sind sie zum Beispiel noch mit zinsgünstigen KfW-Krediten hinterlegt, die bei uns dann auch die Rendite mal die ersten 8 bis 10 Jahre noch leveragen können. Sind sie mit guten Indexklauseln versehen, dass, was weiß ich, jedes Jahr, jedes zweite Jahr mindestens eine Mieterhöhung erfolgen kann. Dann kannst du auch schon mal irgendwie einen Faktor 21 bis 22-fach für ein gutes Produkt in einer guten Lage investieren und erzielst trotzdem am Ende noch diese Rendite für die Investoren, für die Anleger.
Ja, sehr spannend. Und was hat sich da so in den letzten, ich sag mal, 12 bis 14 Monaten verändert? Weil wir hatten ja, als wir zuletzt gesprochen haben, gesagt, okay, das Klima, nicht nur bei den stationären Pflegeeinrichtungen, sondern ganz generell, das Investorenklima ist relativ schlecht gewesen. Jetzt hat sich ja in der Zwischenzeit ja sicherlich ein bisschen was an der Zinslage verändert. Oder also was ist denn eigentlich jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass doch wieder mehr Projekte angegangen werden, dass mehr investiert wird? Die Zinsen allein können es ja nicht sein. Das ist einfach so ein generell positiveres Sentiment, also dass man sagt, okay, die Grundstimmung ist besser. Oder also kann man da wirklich einen Finger in die Wunde legen und sagen, okay, daran liegt es jetzt?
Also die Anleger waren auch über 2, 3 Jahre stark verunsichert, haben sich stark woanders hin im Kapitalmarkt orientiert. Anleihen waren hoch im Kurs, Aktien teilweise auch, haben uns dann auch verglichen, was weiß ich, Rendite einer Anleihe mit der Rendite aus einer Immobilie. Das kann man so nicht vergleichen. Zum Beispiel, weil wir ja auch mit der Indexierung letztlich den Preisindex und den Preisanstieg ausgleichen. Das passiert bei Anleihen so in der Regel nicht. Die haben sich neu sortiert und haben doch gesagt, für einen Teil ihrer Anlagen sind Immobilieninvestitionen und wenn Immobilieninvestitionen, dann in Gesundheitsimmobilien doch nicht so schlecht. Insbesondere, wenn sie zwischen 4 und 5% Rendite bringen. Dann saßen viele Projektentwickler auch noch auf in der Boomphase für sehr viel Geld gekaufte Grundstücke. Ja. Und da hat sich ein Teil bereinigt. Da sind auch ein Teil der Projektentwickler wirklich, die Hosen runterlassen mussten, dann die Grundstücke doch nicht, also quasi das rückabgewickelt wurde und die Verkäufer dieser Grundstücke können heute nicht mehr den Preis dafür verlangen, wie sie den vor 5 Jahren verlangen konnten. Also dass da auch eine Preisregulation nochmal stattfindet oder stattgefunden hat. Und dann muss man sagen, die noch in stationäre Pflege, also in Bestandsimmobilien investieren, da sind dann die Renditeerwartungen aber auch nochmal höher. Ne? Die liegen heute im Schnitt bei 5,8%. Im Schnitt bei 5,8% bedeutet aber auch, dass bei manchen Transaktionen 7, 8, 9% Rendite erzielt wird. Das heißt, du gibst heute Bestandsimmobilien, alten Pflegeheime je nach Laufzeit des Mietvertrages und Baujahr zum Faktor 13 bis 15-fach wieder ab. Das hat man vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen. Ne?
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hatte einen guten Bekannten, der kauft hier immer in Dessau seine Immobilien ein und der hat gesagt, der kauft nichts über einen Faktor 10. Also gut, aber halt keine Gesundheitsimmobilien. Sondern halt
genau, auch das hat man seit 20 Jahren nicht gesehen. Ne? Ja, also das hat sich doch stark verändert.
Ja, dann kommen wir doch mal dem, was auch so dieser Renditeerwartung ein bisschen zugrunde liegt. Also damit eure Immobilien eine Miete abwerfen und Co., damit da ein Cashflow entsteht, muss ja das zugrunde liegende Geschäft, also die Pflege oder Senior Living, laufen. Und ich sag mal, man meckert da natürlich aktuell viel rum, also über die aktuellen Rahmenbedingungen und dass alles nicht so gut läuft. Ich glaube, hinter den Kulissen kann ich mir schon vorstellen, dass nun doch schon ein bisschen mehr auch mal in Richtung größerer Pflegereform geschaut wird. Siehst du das auch so, dass man da schon dran arbeitet, oder sagst du, es ist aktuell noch kompletter Reformstillstand?
Also, wenn man wirklich eine große Idee von einer Pflegereform gehabt hätte bei der Regierungsbildung, hätte man nicht wieder diese Kommission bilden müssen. Gilt ja der alte Spruch, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Also Pflege steht bei den Granden in der Politik halt nicht oben auf der Tagesordnung, obwohl jetzt mit dem Eintritt der Babyboomer in die Rente und einem deutlichen Anstieg der über 65, aber vor allen Dingen auch der über 80-Jährigen, das ist ja die vulnerable Gruppe, ein massiver Anstieg von Pflegebedürftigkeit und damit letztlich auch ein Anstieg an Angebot erfolgen muss. Jetzt mit dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe, ich habe mich erst gewundert mit der Benennung der neuen Gesundheitsministerin, Frau Wagen. Inzwischen finde ich es gar nicht mehr so schlecht, eine nüchterne, sachlich denkende Juristin da benannt zu haben, die aber auch trotzdem ausreichend politische Vorerfahrung hat und sich möglicherweise dem Feld mal mit einem ganz anderen Blick nähert und auch nicht gleich auf jede Sau, die durch den Markt getrieben wird, aufspringt, sondern in Ruhe analysiert und keine Schnellschüsse abgibt. Was, glaube ich, allen klar sein muss, es wird keine unendliche Ausweitung von Leistungen mehr geben können. Wenn wir unsere Sozialversicherungssysteme und vor allen Dingen die Beitragszahler nicht ohne Ende überstrapazieren wollen, müssen wir schon irgendwie versuchen, mit dem Beitragssätzen, wie wir sie heute haben, die Zukunft vernünftig gestalten zu müssen. Und ich glaube auch, dass da ausreichend Effizienzlücken sind. Also stell dir vor, die in der ambulanten Pflege, Tourenpflege, die gut ausgebildete Altenpflegerin oder Krankenschwester verbringt 40-50% ihrer Arbeitszeit nicht in der Pflege, sondern im Auto, beim Autofahren. Das können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten. Das wird nicht mehr funktionieren. Weitere 10-15% verbringt sie mit Dokumentation. Auch das werden wir uns einfach nicht mehr leisten können. Wir müssen überhaupt erstmal das, was da verschenkt wird an Arbeitszeit, das müssen wir erstmal zurückholen. Und dann müssen wir auch mal links und rechts ins Ausland gucken. In Österreich kommt man mit einer Fachkraftquote von 30% aus. In skandinavischen Ländern arbeiten in großen Pflegeeinrichtungen in jeder Schicht in der Regel eine, dann allerdings in der Regel auch universitär ausgebildete Pflegefachkraft, die Prozesse steuert, die Prozesse überwacht, die Anleitung gibt. Und also vielleicht dringt es nur nicht über die Ostsee oder von Österreich über die Alpen zu uns. Ich lese da auf jeden Fall auch nicht ständig von Pflegeskandalen oder schlechter Pflege. Ich glaube, wir müssen uns trauen, diese Prozesse intelligenter aufzusetzen und die Menschen, die das macht mir Mut übrigens, nach wie vor die Ausbildungszahlen steigen. Viele junge Menschen wollen diesen Beruf, diesen sinngebenden Beruf ergreifen. Ich glaube, dass die Aufgabe von uns, von den Leuten, die schon lange Verantwortung übernehmen in der Pflegebranche, aber auch von der Politik muss es sein, dieses Berufsfeld mit Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Menschen auch dauerhaft diesen Sinn bei dem Beruf finden und wirklich auch dauerhaft Freude bei diesem Beruf finden und nicht immer wieder gegen Wände prallen. Eine große Wand ist ja auch die Misstrauenskultur, die durch diese ständigen Prüfungen von Heimaufsichten, MDK und wer weiß nicht, wer alles in Pflegeeinrichtungen auftaucht mit seinem Misstrauen, dass da alles schief läuft. Wir müssen da wieder eine Vertrauenskultur aufbauen. Also,
aber wie kommt man da hin? Also das Problem ist, man hat jetzt einmal diese Struktur, ne, rund um den MD und die ganzen weiteren Prüfinstanzen. Das Problem ist, derjenige, der dann jetzt da nach vorne prescht und sagt, so, wir lösen das jetzt ab. Das wird jetzt alles, ich sag mal, wenn es einen konkreten Anlass gibt.
Anlassbezogene Prüfungen muss es weitergeben. Vollkommen klar, der MDK anlassbezogen muss ja weiter in Einrichtung gehen. Aber diese regelhafte Prüfung jedes Jahr, das ist Wahnsinn. Das kannst du alles in die Tonne klopfen.
Ja, aber das Problem ist ja dabei, jetzt hat man diese Struktur einmal und derjenige, der die dann auflöst, so, und dann kommt der erste Fall, wo irgendwas in die Hose geht, ne, da kommt irgendein Skandal und so weiter, dann wird der ja quasi gleich geköpft, politisch. So, dann also traut sich deswegen da keiner ran, einfach weil man sich nach unten hin absichern möchte und man sagt, naja, es wurde noch niemand gefeuert, weil er eben den MD nicht reduziert hat.
Genau, da braucht es einfach Politiker, die eine Haltung haben und Politiker, die ein Standing haben und dann sagen, und trotzdem ist es richtig. Und trotzdem ist es richtig und die dann auch von Pflegeverbänden entsprechend unterstützt werden müssen, zu sagen, wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und bei jedem neuen Weg, den du beschreitest, gibt es Pannen oder passiert irgendwas. Es passiert aber so auch genug. Wir hatten in Benediktbeuern jetzt einen interessanten Vortrag von einer Dame, die hauptamtlich bei einer der großen Krankenkassen arbeitet, dort aber in so einer Art Forschungslab arbeitet. Die stellte Zahlen, was bekommt der MDK bei seinen Prüfungen raus? Und dann stellte die gegenüber mit den Zahlen der Kassen. Es gab Untersuchungen der Kassen, in welchen Regionen in Deutschland werden an alte Leute mehr als 8 oder 10 Medikamente gleichzeitig gegeben und in welchen Regionen Deutschland werden vermehrt Schlafmedikamente gegeben. Diese Zahlen sind, was die Qualität in alten Hilfeeinrichtungen betrifft, deutlich aussagekräftiger, auf welche Regionen du gucken musst, wo was schief läuft, als ganz viele Zahlen, die der MDK liefert. Daran kannst du das ablesen, wo Ärzte, Hausärzte nach wie vor meinen, alte Leute mit mehr als 10 Medikamenten gleichzeitig zuschütten zu müssen, kannst du sagen, ey, was läuft bei euch verkehrt? Oder aber auch da, wo vermehrt nachts Schlafmedikamente eingesetzt werden, um die Menschen nachts ruhig zu stellen. Auch da kannst du davon ausgehen, dass die Pflegequalität, dass da irgendwo ein Mangel an Pflegequalität ist. Also da gibt es auch andere Möglichkeiten, um relativ genau hinzuschauen. Die Krankenkassen verfügen da über unheimlich viele Daten und da könnte man deutlich intelligenter das aufbauen. Und also, in 5 Jahren geht's richtig los. Wir haben noch 5 Jahre ungefähr Zeit, um uns vernünftig vorzubereiten auf den Sturm, der dann losbricht. Die Zeit sollte auf jeden Fall genutzt werden. Und ich hoffe, dass die jetzige Koalition länger hält als 3 Jahre, dass die sich ihrer Verantwortung wirklich bewusst sind. Auch ihrer Verantwortung, nicht nur die AfD kleiner zu machen, sondern auch ihrer Verantwortung, die großen Sozialreformen anzugehen. Ist ja nicht nur die Pflege, ist ja der Gesundheitssektor genauso, ist ja das Thema Rente auch.
Ja, absolut.
Das sind ja, ja.
Ja, und ich sage mal, gerade im Bereich der Digitalisierung sehe ich da halt auch noch ein Unmengen an Potenzial für diese, dieses zielgerichtetere Prüfen, das, was du gerade gesagt hast, mit Medikamentenvergabe, mit dem Medikamente verschreiben. Ich sag mal, wenn man jetzt mal an eine Welt denkt, in der 100% aller Einrichtungen und Co. Wirklich an die TI angeschlossen sind und Co., ne, die Telematikinfrastruktur, was ja, obwohl es seit 1. Juli theoretisch so sein sollte, noch lange nicht so ist. Da habe ich letztens erst bei Care von 9 eine aktuelle Statistik gelesen, wo ich dann dachte, uiuiui, also doch nicht der absolute Sturm auf die TI-Infrastruktur oder Telematikinfrastruktur. Darauf aufbauen, wenn diese Infrastruktur einmal steht, kann man ja auch theoretisch eine ganze Menge machen. Ich bin mir auch sicher, dass die ganzen Pflegesoftwareanbieter und Co. theoretisch auch über eine ganze Menge Daten verfügen, die man für Auswertung eben für Analysen nutzen kann. Also ja, schauen wir mal. Was ich letztens sehr interessant fand, da auch mal in Richtung Digitalisierung die Frage an dich. Der Dr. Ulrich Kranz, der hatte zuletzt, ich glaube, es war er, bei den Parkgesprächen auch einen Vortrag zum Beispiel gehabt über ein Projekt in Chemnitz unter anderem und dort hatte er gesagt, allein schon über die Regulierung der Zimmertemperatur, das quasi die sich automatisch einstellt, dass man so ein smartes System dahinter hat, konnte man einfach diese Volatilität in den Temperaturen, also die Temperaturschwankungen deutlich reduzieren und damit Unmengen an doch Energie einsparen. Wenn du jetzt heutzutage auf so ein Projekt drauf guckst, welche Rolle spielen denn da solche smarte Infrastruktur wie eben, ja, also Smart Meters und Co., also ist das mittlerweile absoluter Standard bei Neubauprojekten oder sagst du, ist es noch nicht.
Es ist noch nicht absoluter Standard, aber es gibt immer mehr, die sich da sehr intensiv mit beschäftigen und das auch umsetzen. Bei dir in der direkten Nachbarschaft in Landsberg realisiert der Marco Keller aktuell wirklich ein großes Mehrgenerationenquartier. Und der Marco achtet absolut auch auf intelligente Energieversorgung. Dort wirst du all das finden, was du da gerade angesprochen hast. Aber also, ja, das ist sicherlich ein Leuchtturmprojekt, aber von denen gibt es doch inzwischen auch mehrere in Deutschland. Und natürlich gucken wir dahin. Natürlich gucken wir bei unseren Ankäufen dahin. Leider ist es in der Finanzierungslogik der stationären Altenhilfe mit den Investitionskostensätzen eigentlich kontraproduktiv. Es ist noch nicht abgebildet. Da wirst du eigentlich für diese Investitionen bestraft, weil du dann nachher weniger Betriebskosten refinanziert bekommst. Die freuen sich, dass die Betriebskosten niedriger sind. Die Investitionskosten sind gedeckelt. Da sind die Verbände aber, es steht zumindest auf der Tagesordnung, da sind die Verbände dran. Aber der Tanker bewegt sich schwerfällig und ist dann ja auch nochmal von Bundesland zu Bundesland die Investitionskostenregelung. Von daher die Hoffnung, dass da schnell was passiert und das dann auch in vielen Bundesländern, ist bei mir doch eher gering.
Aber gerade im Service Living zum Beispiel, da ist man ja ein bisschen variabler, freizügiger, was das ganze Thema Miete und Abrechnung und Co. angeht. Also da hätte ich mir gedacht, ich weiß jetzt, wie gesagt, ich habe keine Zahlen dazu. Ne? Ich weiß nicht, was kostet es, so einen großen Bau mit dieser Technik auszustatten. Habe ich keine Ahnung von. Und was spart es mir am Ende des Tages an Energiekosten, vielleicht auch an Personalkosten, weil Wartung vielleicht ein bisschen geringer ausfällt, weil man eben zielgerichteter Schwachstellen in die Leitung zum Beispiel findet. Da weiß ich, also da habe ich keine Ahnung, da ist mein Bleistift nicht spitz genug, um dann zu sagen, okay, damit kannst du deine Rendite von dem Objekt um 0,25% erhöhen. Keine Ahnung.
Also wir bei der Aachener haben ja seit 3,5 Jahren ein ESG-Team am Start. Die brechen das immer wieder für all unsere Immobilien und insbesondere die Investitionen in die Haustechnik sind vom Hebel her die sinnvollsten Investitionen, ja. Die Investitionen in die Gebäudehülle sind große Investitionen mit einem relativ kleinen Outcome, während die setzen in der Regel bei allen Maßnahmen bei der Haustechnik an, genau bei dem, was du genannt hast. Und jetzt, um auf Senior Living zurückzukommen, das ist natürlich für die Projekte, wir sprachen ja eben auch über die Faktoren und ab wann rechnet sich das? Wir gehen davon aus, dass im Senior Living die Mieten ca. 30-50% über der marktüblichen Miete liegen. Für die Gebäudeausstattung, für den Service, der mitgeliefert wird, für die Barrierefreiheit und so weiter und so fort. Dann wird natürlich die zweite Miete, die Betriebskosten, umso wichtiger, dass die dann nicht auch noch durch die Decke gehen. Und von daher gucken wir genau an der Stelle immer, ob es KfW-40 Gebäude sind, ob eine intelligente Haustechnik drin ist, die hilft dann zumindest die Betriebskosten auf Dauer niedrig zu halten. Und die Investitionen dort in eine vernünftige Haustechnik, in digitale Steuerung, machen sich nach 5-10 Jahren doppelt und dreifach, rechnen die sich, amortisieren die sich. Und wenn du dann eine Restnutzungsdauer, die wir bei Senior Living Gebäuden von 80 Jahren haben, bei Pflegeimmobilien von 40 Jahren, natürlich rechnet sich das auf die Zeit.
Okay, spannend. Generell, es gibt ja auch in dem Bereich einige Startups, die da unterwegs sind. Das hatte ich schon so mitbekommen. Wir haben ja letztes Mal in Benedikt Beuern darüber gesprochen, dass ihr quasi auch eine eigene Venture Capital einen Unterarm sozusagen habt. Ist sowas für euch potenziell auch interessant?
Wir sind ja, darüber hatten wir letztes Jahr auch gesprochen, wir sind ja letztes Jahr dem Care Venture Circle beigetreten, haben seitdem tatsächlich auch uns mit 3, 4, Naval Robotics, Veli, auch wieder mit Lindera intensiv auseinandergesetzt. Die Fachtruppe hier im Haus hat auch 2, 3 Vorschläge gemacht an das Investitionsgremium. Da muss man dann bei uns im Haus sagen, dass natürlich Aachener Grundvermögen kommt ja vom Einzelhandel. dass da nach wie vor ein starker Fokus auf den Einzelhandel liegt, auch letztlich, wenn es um die Investitionen in Digitalisierung geht. Aber wir geben hier den Mut nicht auf, steter Tropfen höhlt den Stein. Irgendwann werden wir auch hier die erste Investition in ein Start-up in digitale Lösungen vermelden können. Braucht ein bisschen länger. Als ich hier angefangen bin, 2016, war der Anteil, den die Gesundheitsimmobilien am gesamten Portfolio der Aachener ausmachten, lag bei 2%. Inzwischen jetzt, gerade Ende Juni haben wir The Heart, also im Hamburger Überseehafen, große Seniorenresidenz mit 186 Wohnungen übernommen. Ist unser Anteil hier auf 7-8% gestiegen. Die Zusagen von Investoren in dieses Segment weiter zu investieren liegen vor. Das heißt also, irgendwann in 1-2 Jahren werden wir auch die 10%-Schwelle hier überwinden, werden damit innerhalb des Hauses, außerhalb des Hauses auch ernster genommen. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass in diesem Zuge dann auch es gelingen wird, auch erste Venture-Investitionen in Pflegestartups dann auch mal zu tätigen.
Ja, da bin ich gespannt. Also über die erste werde ich dann auf jeden Fall mal berichten. Da können wir uns dann mal zu austauschen.
Ja, auf jeden Fall gerne. Es war ja, ich komme nochmal kurz zurück auf die Politik, auf diese Kommission. Viele Verbände beklagen ja, dass sie nicht beteiligt sind. Das kann ich einerseits verstehen. Andererseits kann ich auch verstehen, dass sich Bund, Länder, da geht es ja auch ganz viel um Finanzen und Finanzverteilung, dass die da auch zum Teil erstmal in Ruhe und allein miteinander sprechen wollen. Was ich für die Verbände in der Zwischenzeit sehr sinnvoll fände, und das ist ja ein Projekt, das mich schon länger umtreibt, sich für die politische Wahrnehmung und für die politische Interessenvertretung stärker zusammenzutun. Ja, dass ob es jetzt ein Dachverband ist oder aber eine feste Arbeitsgruppe, in der man sich konzentriert. Aber ich glaube, das wäre absolut sinnvoll, um dann später auch noch besser und stärker gehört zu werden, die Zwischenzeit zu nutzen, daran zu arbeiten, dass sich die Privaten mit den Katholischen, mit den Evangelischen, mit den Freigemeinnützigen jetzt doch stärker zusammenschließen und dann, ich meine, das ist ja so ein Schlagwort, dass durch die Kongresse halt in den letzten Monaten mit One Voice, mit einer Stimme dann auch gegenüber der Politik auftreten zu können, was im Übrigen uns die Politik in Gesprächen auch immer wieder rückspiegelt. Ich hatte das Vergnügen, mit einigen Kollegen von Ausschuss Gesundheitsimmobilien bei der ZIA letztes Jahr beim Seeheimer Kreis eingeladen zu sein, übrigens in der sehr schicken parlamentarischen Vertretung, das lohnt auf jeden Fall auch mal einen Besuch, sind wir dieses Jahr wieder eingeladen. Was spiegeln die einem? Schickt uns keine Positionspapiere mit 5 Seiten. Schickt uns nicht morgen von dem Verband, übermorgen von einem anderen Verband, 2 Wochen später von einem dritten Verband lange Papiere. Versucht euch doch mal zu konzentrieren, mit einer Stimme zu sprechen und dann ein Papier, 5 Bullet Points. Was sind die wichtigsten Sachen, die wir in der nächsten Legislaturperiode angehen sollen? Sich möglicherweise auch mal eine professionelle Agentur nehmen, die einen dabei unterstützt, das sinnvoll, diese Interessenvertretung sinnvoll aufzubauen. Ich habe gerade heute Morgen im Stadtanzeiger von dieser Aktion gelesen, Unternehmerverbände treffen sich mit Merz. Ja, wer ist federführend bei diesen Unternehmerverbänden, Treffen jetzt organisiert hat? Das ist ein Marketingunternehmen. Na klar. Wenn du wirklich ernst genommen werden willst, wenn du gehört werden willst, musst du dich dieser professionellen Instrumente bedienen. Sonst wirst du immer weiter der Bittsteller sein. Ja, andere Berufsgruppen haben das viel früher erkannt. Das hängt halt auch mit der Historie der Pflege, ne, die ja früher stark von Ordensleuten geprägt war und wo ja auch lange immer der Eindruck herrschte, mit Pflege darf nichts verdient werden. So ein Bullshit. Wer verlangt von Ärzten oder Physiotherapeuten oder von welcher Berufsgruppe auch immer, dass damit nichts verdient werden darf? Natürlich darf Menschen leben von Pflege, und ein Antrieb, gute Pflege zu machen, ist möglicherweise ganz hinten auch, dass ich damit nicht mit einem Minus rausgehe, sondern am Ende auch meine Leute gut bezahlen kann und in Zukunft investieren kann. Also von daher wären die Verbände meiner Meinung nach gut beraten, die Zeit jetzt, wo sie nicht beteiligt werden, dazu zu nutzen, die Köpfe zusammenzustecken und sich zusammen Interessenverband zusammenzuschließen. Aber wie gesagt, ich bin Immobilienwirtschaft, wir sind halt Stakeholder in dem Markt. Wir können das sagen, wir können auch unterstützen. Der ZIA ist ja auch eine Interessensvereinigung. Wir können da jede Hilfe, die von uns angefragt wird, leisten. Tun müssen es am Ende die Pflegeeinrichtungen und die Pflegeverbände selbst. Von großen Pflegeeinrichtungen höre ich oft, meine Güte, wir fänden das gut. Aber müssen halt auch die Köpfe der Verbände wollen.
Ja, ich sag mal aber auch, es gab ja diese Diskussionsrunde auf dem Contact-Forum Anfang des Jahres, wo dann eben die Vertreter der größeren Verbände mit dabei waren, also vom BPA über Caritas-Verband etc. Also ich habe schon das Gefühl, dass man sich da doch mittlerweile näher ist als vielleicht noch vor 5 Jahren, einfach weil der Druck natürlich steigt. Und ja, schauen wir mal, was daraus wird. Martin.
Wäre also ganz, ganz großer Wunsch von mir, wenn sich da einer der Verbandschefs ein möglichst einflussreicher irgendwann mal den Stoß gibt und sagt, ich mache jetzt den Versuch, gehe auf die anderen zu, lad die einfach mal alle ein und wir tauschen uns da mal drüber. Das geht ja überhaupt nicht darum, dass die weiter singulär ihre Verbände behalten und die spezielle Interessenvertretung für katholische, evangelische, frei gemeinnützige Einrichtungen betreiben. Es geht ja nur darum, insgesamt das Standing gegenüber der Politik zu verbessern.
Ja, tja, und damit das Wort zum Dienstag. Dienstag nehmen wir auf, ja. Ja. Martin, ganz lieben Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, und auch vielen Dank für die spannenden Einblicke in das ganze Immobilienwerk, was du da so betreust.
Ja, danke dir, Christoph, für die Möglichkeit, das auch auf diesem Wege zu tun. Ich bin ja auch auf vielen Veranstaltungen unterwegs, hin und wieder auch als Referent, immer aber auch als Gesprächsteilnehmer und ich werde, solange ich in dem Feld tätig bin, nicht müde, das auch zu versuchen, die Pflege voranzubringen.
Naja, dann bis ganz bald. Wir hören uns.
Christoph, bis bald. Tschüss.